Unser Thema heute Abend entsprechend Auferstehung Jesu Christi haben wir ja durch den Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Es ist erstaunlich, nachdem Paulus den Korinthern am Anfang demütigende Worte sagt. Unter euch konnte ich Christus nur verkündigen als gekreuzigt. Warum? Denn da noch Streit und Neid unter euch ist, da seid ihr noch fleischlich. Aber gleichwohl seid ihr Unmündige in Christo. Trotzdem Neid und Streit und Unmündigkeit, trotzdem in Christo. Das ändert die Gnade Gottes nichts. Ihr seid noch fleischlich. Und das Staunenswerte ist das, was dann der Geist Gottes nach dieser Demütigung diesen Korinthern geschenkt hat. Was ist denn 1. Korinther 13? Letzter Vers in Kapitel 12. Nach Gnadengaben und Geistesgaben wunderbare Dinge fährt er weiter und einen Weg zeige ich euch, der erst mit dem Überragenden übereinstimmt. Und dann kommt 1. Korinther 13. An die Korinther. Und wenn wir jetzt hier den Sprung machen zu 1. Korinther 15, also der Herr demütigt entsprechend der Wahrheit, wie es bei uns steht, aber nicht um zu demütigen, sondern wenn wir uns darunter beugen dann und schämen, dann erleben wir Wunderdinge, weil wir die erst nach der Demütigung ertragen können und verstehen können und dankbar sind dafür. Also 1. Korinther 15. Paulus muss kämpfen gegen Widersacher, Leugner der Auferstehung. Angesehene Gruppen in Israel, Sadduzäer und andere prächtige Typen, die haben glatt und frech geleugnet, es gibt keine Auferstehung, es gibt keine Engel, fertig, aus. Erste Korinther 15 von Vers 20 an. Nun, doch noch Vers 19 oder 18. Also sind auch die, welche in Christo entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Dann sind wir die betrogensten und dümmsten und ja, was wir da noch sagen wollen, wenn es keine Auferstehung gäbe. Und jetzt kommen die wunderbaren Worte in Vers 20. Nun aber ist Christus, aus Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen, da ist das Wort Mensch betont, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie, das mathematische Gleichung, denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Sind in Adam alle gestorben? Mit welcher Ausnahme?
Enoch und Elia.
Verwandlung. Enoch, Verwandlung.
Elia.
Bravo. Elias, Feuerwagen, den Himmel. Und auch Mose erlitt keinen normalen Tod, denn der Herr hat ihn allein beiseite genommen und starb nach dem Munde Gottes, nicht am Kuss Gottes, nach dem Munde Gottes. Und Gott begrub, bitte, nicht seinen Leichnam, sondern seinen Leib. Und was kommt jetzt für ein gewaltiger Geist, der sagt, halt, halt. Wie alle anderen Leiber der Menschen, auch der Leib des Mose, gehört mir. Wer war der Mann? Der gewaltige Geist, Satan. Jetzt meldet sich der Erzengel Michael. Führt Streit. Jetzt haben wir ein Beispiel, wie unter Geistern gestritten wird. Nicht mit Eisen und weiß was, sondern Aussprüche Gottes, nicht das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, sondern die Aussprüche, das ist ein anderes Wort, die Aussprüche Gottes sind schärfer als jedes zweischneidige Schwert, haut durch. Also, Michael, für Michael genügt, diesen Gott und Fürsten, wie unser Gott ihn noch ehrt, ohne ihn im Geringsten zu beleidigen. Der Herr schelte dich, Satan. Satan war zum Schweigen verurteilt. Ein Wort, Gott spricht, ein Wort, ein Ausspruch Gottes. Wir haben in der Schweiz einen Fluss, der heißt Rhein, R-H-E-I-N. Wir haben einen zweiten Fluss, der heißt Rhone, R-H. Rema heißt das griechische Wort. Das fließt wie ein Strom lebendigen Wassers. Gott spricht ein Wort und es steht da, er spricht ein Wort, ein Ausspruch Gottes und es geschieht.
Im Brief an Judas steht da, sie streiten um den Leib Mose, also nicht um den Leichnam. Also sie streiten nur um den Leib.
Oder? Um den Leib, ja. Steht da etwa Leichnam?
Ja, nein, steht Leib. Wie gesagt, in meinem Kopf war eben Leichnam.
Seht? also wie unsere Schrift mathematischer Präzision dasteht. Das Wunderbare nun aber ist Christus, ich buchstabiere jetzt mit Zahlen, nun aber ist Christus erstens aus Toten auferweckt. Der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen zweitens die Auferstehung der Tod. Auferweckung, Auferstehung. Es fehlt doch eines, nämlich Lebendigmachung. Auferweckung hat es mit der Seele zu tun. Auferstehen mit dem Leib und Lebendigmachung mit dem Geist. Unser Geist ist lebendig gemacht und weiß alles, was im Menschen ist und was in Gott ist. Bitte. Also nicht etwa ist der gläubige Mensch, wenn er stirbt, mausetot bis zur Entrückung. Wie gelehrt wird, aber nicht von uns. Der Geist ist Leben, lebendig gemacht. Nach dem Geist sind wir. Der Leib zwar ist tot um der Sünde willen. Der Leib, der muss warten bis zur Entrückung, wenn ich die Aussage von einer Ausauferstehung da noch Ausnahmen bezeugen könnte. Und so lesen wir weiter. Also, auferweckt erstens durch die Auferstehung. Und lesen weiter, ganz kurz und bündig. Also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Und dieses griechische Wort, lebendig gemacht werden, bedeutet Vermittlung eines unauflöslichen Lebens, von dem wir schon gehört haben, das uns geschenkt ist, nach dem inneren, neuen, verborgenen Menschen des Herzens. Ein heiliger Same ist mitten in den Alten hineingelegt und dieser heilige Same heißt Jesus Christus, der jetzt in unseren Herzen im Innersten wohnt. Und da ist ein ganz neuer Mensch, in diesem Samen ist ein ganz neuer Mensch, Arthur Muhl. Neuer Leib, neue Seele, neuer Geist. Neuer Mensch. Alter Mensch und ein neuer Mensch ist da. Nun aber ist Christus aus Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Der Erstling. Ein wunderbares Wort. Griechisch. Apache. Apache. Ache hat nichts zu tun mit Ache, sondern Anfang. Johannes Evangelium beginnt mit dem Wort, im Anfang war das Wort. En ache, en ho logos. Der Erstling, jetzt ab ache, wunderbar. Warum wunderbar? Weil dieses griechische Wort in einer Übersetzung von schriftkundigen Juden im Alten Testament finden wir dann in der griechischen Wiedergabe, die sie gemacht haben, unter dem Wort Apache, den Begriff Garbe. Wir haben schon gehört, bei der ersten Festordnung in Israel, Passa, am 14. Tag ab Neumond bei Vollmond, Passa, ein Lamm schlachten ohne Fehl, sollt ihr hohen Priester an jenen Tage, und dann sollt ihr eine Erstlingsgabe darbringen. Jetzt sind Hebräisch. Und diese Erstlingsgabe wird von den Übersetzern, den jüdischen oder levitischen, als Apache bezeichnet, dem griechischen Wort, und das ist hier. Das beantwortet für uns die Frage, der Erstling Christus. Ist da nur der Herr Jesus gemeint, Jesus Christus? Oder sind wir da vielleicht auch schon dabei? Warum ist die Frage jetzt beantwortet? Weil das griechische Wort Apache Erstlingsgarbe meint. Ja. Wie Paulus an anderer Stelle schreibt, wie der Leib zwar einer ist, aber viele Glieder, und ich erlaube mir weiterzufahren, und noch mehr unzählbare Zellen hat, so ist eine zusammengebundene Garbe wohl eine Einheit, hat aber viele Ähren und noch mehr Körner. Der Erstling, die Apache Gottes, sind wir, die Garbe. Ist Josef ein Vorbild auf Christus? Welche Frage? War das ein Träumer? Naja, seht, da kommt der Träumer her. Was hat er einmal geträumt? Und was das für ein, wie soll ich sagen? Ja. Ein natürlicher, frei sich bewegender junger Mann war, Jüngling, junger Mann, der hat diese Träume wem erzählt? Ganz so fröhlich, denk mal, was ich für einen Traum gehabt habe, so und so und so und so. Es hat da Garben ringsum und in der Mitte eine Garbe, und dann hieß es, das bist du, Josef, in der Mitte. Und die Garbe richtete sich auf, stand da, und alle Garben ringsum verneigten sich vor meiner Garbe. Ohoho. Also, Josef Christus. Wieder ein Beispiel, wie auch das Geheimnis des Leibes des Christus im Alten Testament in einer Überfülle zur Darstellung gebracht ist. Währenddem wieder verkündet wird, im Alten Testament ist überhaupt nichts zu finden vom Leibe des Christus. So. Der Erstling, die Apache, Christus, auferweckt. Der Erstling der Entschlafenen. Jetzt kommt eine wunderbare Begründung, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Griechisch heißt Mensch, Anthropos. Anthropos. Bruder Geier hat dann schon auf die Bedeutung hingewiesen. Anthropos heißt der Hinaufstrahlende, Zurückstrahlende, das heißt die Strahlkraft Gottes, solange er Gemeinschaft mit dem Herrn hatte, im Paradies, der erste Mensch. War eine Rückstrahlung zum Herrn. Können wir uns gar nicht vorstellen, was das für herrliche Beziehungen war. Durch einen Menschen kam der Tod, so die Auferstehung der Toten, durch einen Menschen. Denn gleich wie jetzt in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden, ins unauflösliche Leben gezeugt werden. Da sind also wir nur wieder Erstlinge, die ins Leben gezeugt werden. Und dann ist unser Wort Gottes wieder gewaltig gefüllt, wenn wir zu diesem Wort, dieses Wort in die Beleuchtung des anderen stellen. Wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden. Später kommt das Wort dann gleich. Der Tod drang in den Menschen Adam, als sie von der satanischen Speise genossen hat. Da drang das Todesgift bis ins Innerste Adams. In den Lenden Adams war samenmäßig schon die ganze Menschheit drin. Auch wir. Ich war in den Lenden meines Vaters und der war in den Lenden seines Vaters. Wo hört das auf? Erst bei Adam. In den Lenden Adams ist die ganze kommende Menschheit schon tödlich vergiftet worden. Zu allen bösen, satanischen, widergöttlichen Fällen geworden. Und jetzt? Also werden sie alle in Christo lebendig gemacht werden. Die ganze Menschheit ist schon in die auferstandenen Lenden Jesu Christi gelegt, samenmäßig. Wir sind nur Apache Erste. Da können wir schon in der Demut des Geistes, die uns immer neu geschenkt wird, nach Demütigungen in unserem Leben, können wir in einer überragenden, überlegenen Sicherheit ruhen. Wir brauchen es nur im Glauben zu nehmen. Die ganze in Adam erstorbene, verdorbene, totgeweihte Menschheit hat Gott durch Tod und Auferstehung Jesu Christi schon samenmäßig in die Lenden Jesu Christi gebettet. Und wir sind nur Erstlingskarb, Erstlinge. Und warum sind wir Erstlinge? Auch natürlich, weil wir die Frömmsten sind auf dem ganzen Erdloch, das ist doch klar. Weil wir nach den Forschungsarbeiten des Geistes Gottes vor Grundlegung der Welt schon dort erkannt wurden von Gott als die jämmerlichsten Tröpfe, erbarmungswürdigsten Gestalten und Dinger. Deshalb sind wir Erstlinge. Und deshalb sind wir auserwählt worden, schon vor Grundlegung der Welt. Als Gott noch kein Werk getan hatte und das Wort Werk noch gar nicht existierte, als nach Johannes 17 nur der Vater und der Sohn in Herrlichkeit ihrer Liebe da waren, im Heiligen Geiste verbunden, da hat Gott uns auserwählt. Vor Grundlegung der Welt in Christo für sich selbst. Also nicht für ein frommes Haus, nicht für den Tempel und nicht für das Volk draußen und nicht für und nicht für und nicht für, sondern für sich selbst. Gott hat unseren glimmenden Docht, so nennt die Schrift den Rest von Geist des gefallenen Menschen, in seiner Treue als Schöpfer lässt er diesen Rest von Geist, den Adam, der erste Mensch, empfangen hatte, nicht auslöschen. Wenn die Stunde gekommen ist, dann zündet der Geist der Auferstehungskraft und der Lebendigmachung, zündet den glimmenden Docht und der flammt jetzt auf in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Und dann sind wir gezeugt und geboren. Wunderbar. In den Lenden Jesu Christi. Als was hat Gott ihn nach Auferweckung, Auferstehung, nicht nur hat er ihn lebendig gemacht, wieder, sondern in der er wurde jetzt anlässlich der Auferstehung, Auferweckung, Auferstehung und Lebendigmachung zu einem lebendig machenden Geist. Das konnte er vorher nicht. Er konnte nicht einfach, weil er Gott ist, sagen, ja, jetzt ist die Menschheit halt gestorben und der Sünde verfallen, jetzt mache ich einfach alles neu. Das kann sich unser Gott nicht leisten, da würde er sich selber als ungerecht bezeichnen. Alles ganz genau, sauber nach göttlicher Rechtsprechung und Gerechtigkeit begriffen. Er wurde zum lebendig machenden Geist. Jetzt kann er überall, wo er will, jedes Geschöpf rufen und lebendig machen. Werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Erstens, der Christus, griechisch die apache, die Erstlingsgabe. Die Erstlingsgabe Christus. Zweitens, sodann die, welche des Christus sind, nicht bei seiner Ankunft, sondern bei seiner Anwesenheit. Das Wort, das hier steht, leider meistens mit Ankunft übersetzt, ist im Griechischen das Gegensatzwort zu Abwesenheit. Was ist der Gegensatz von Abwesenheit? Anwesenheit. Die des Christus sind in seiner Anwesenheit. Wann ist er auf der Erde anwesend? Bei unserer Entrückung nicht. Aha. Aber wann ist er anwesend? Wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, dann bleibt er da und beginnt die angesagten Gerichte durchzuführen unter den Nationen. Dann die, die des Christus sind, in seiner Anwesenheit. Das sind also alle die, die dann, wie die 144.000 aus Israel, der männliche Sohn, und alle die, wenn die Entrückung geschehen ist, alle die Menschen, die sich dann zu Gott wenden und Gott zu suchen beginnen. Das Wort haben wir auch. Eines ist für die verloren. Also als Glieder am Leibe des Christus vorerst, der ist abgeschlossen. Aber der Leib des Christus ist wieder kleines Modell für das, was einmal alle sein werden. Denn was haben wir gehört heute früh auch und gestern früh vom Bruder Schumacher? Das wunderbare Wort in Epheser 1, dass Gott ein Geheimnis hat, nämlich einen Plan festgelegt hat, den er durchführen wird, nämlich in Christo eines Tages das ganze Schöpfungsweltall in Christo unter ein Haupt zusammenzufassen. Dann ist Christus das Haupt des ganzen All. Dann ist das ganze All zum Leib Herrlichkeitsleib des Christus geworden.
Pause. Aha. Zeit zur Öffnung von den Fenstern.
Kürzer kann sich Paulus wirklich nicht mehr fassen. Drittens.
Ach, wir können zu der zweiten Ordnung auf die unzählbare Schar der Offenbarung.
Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ah ja, da waren wir ja stecken geblieben. Sehr gut. Ja. Ja, und dann wissen wir, hören wir vielleicht morgen früh dann noch besonders dafür, davon, wie, wenn wir weg sind und und Gott schwere Gerichte durchgeführt hat, vielleicht im Dritten Weltkrieg ganz kurz, dass die Menschheit nach Gott zu suchen beginnt. Und während Gott dann Israel schon jetzt aufzubauen beginnt und jeder bald der beste Freund von Israel sein will, im Gegensatz zu heute, da haben wir im Alten Testament Stellen, die sagen, und dann werden aus allen Nationen Menschen sich sammeln, um nach Israel zu ziehen, und am Aufbau Israels, des Tempels und weiß, was alles da gebaut werden soll, mitzuhelfen. Drittens, dann das Ende. Oh. Und jetzt wissen wir aber viel, nicht? Jetzt sind wir am Ende unserer Weisheit von dem Verständnis und dem Wort. Dann das Ende. Paulus, warum so kurz? Er schreibt ja im Epheserbrief, vom Kapitel 3, ihr könnt mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, könnt ihr schon merken und erkennen an dem, was ich euch eben in kurzem geschrieben habe. Paulus, das heißt, ich habe als weiser Baumeister den Grund gelegt, da steht im Griechischen welches Wort? Ich habe als weiser Architekt, Architekton, habe ich den Grund gelegt, als weiser Architekt, den Grund gelegt. Also, ein Chefarchitekt bei einem riesen Palast, das er baut, der hat keine Zeit, sich mit Detailplänen, also wie die Dachrinne aussehen soll und das Abfallrohr und wie WC und Küche und so weiter. Der macht, wie wir sagen, den großen Wurf mit ein paar Strichen und alle Mitarbeiter haben sich an diesen großen Wurf zu halten, nur vergrößern und das sind die Spezialisten dann, die dann die ja Detailpläne machen und die Detailpläne Holz, Zimmermann, Maurer und Glaser und Spengler und alle, das sind die Mitarbeiter. Er sagt mir, Paulus, warum so kurz? Jetzt möchte ich gerade genau wissen, was dürfen wir verstehen unter dem dann das Ende? Mein Lieber, ich empfehle dir einfach, fang mal vorn an lesen in der Bibel und bitte den Herrn um geöffnete Augen und dann wirst du die Antwort finden und zur Antwort, wo es wimmelt vor, dass in jeder Antwort 7 weitere schon verborgen sind, nämlich in besonderer Weise nun in den Festordnungen Gottes. Passa, anschließend ungesäuerte Brote, Paulus für uns reserviert. Und was dort alles im Einzelnen dann geschrieben ist von uns, wunderbar. Bis auch mit dem Wort Trankopfer. Paulus schreibt, die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich werde schon als Trankopfer gesprengt über meinen Dienst. Und dort fehlt auch das Wort Trankopfer nicht. Und das Wort Gottes als Lebensbrot für die ganze Welt. Und dort fällt auch die Erstlingsgabe nicht, doch bei Passa. Alles, bitte. Und dann, zweite Festordnung, haben wir auch schon schnell gehört, am 50. Tag nach Passa, Fest der Sabbate. Und dann haben wir gehört, dort wird vorgeschrieben, dann sollt ihr gesäuerte Brote essen. Und alter Sauerteig ist das Gesetz vom Sinai bei Paulus. Zehntausende der Juden sind gläubig an Herr Jesus, siehst du, lieber Bruder Paul. Und alle sind eiferer für das Gesetz. Oh weh, oh weh, oh weh. Gott hat uns losgekauft und der Macht des Todes und Satans und uns gleicherweise losgekauft vom Gesetz. Eiferer für das Gesetz. Gott sagt, gut, also dann machen wir es gar konsequent. Und wenn er schon nach göttlicher Beurteilung ist, das Gesetz vom Sinai, alter Sauerteig, wie wir im Hebräerbrief lesen, es das Gesetz ist, dem Verschwinden nahe, und was veraltet ist, wird eines Tages weggetan und das Neue kommt an seine Stelle. So. Also, und dann das Ende. Was ist jetzt das? Dann kommt im siebten Monat, wenn nach Passa zum siebten Mal neu der Neumond erscheint am Himmel, dann ist Posaunenfest. Und dort am 10. Tage ist Yom Kippur, Versöhnungsfest. Und am 15. Tage beginnt das Laubhüttenfest und dauert 7 Tage, und am 8. Tag ist das letzte der große Sabbat des Laubhüttenfestes, wo Jesus aufstand und sprach: Wer mir glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aha. Letzte Festort. Und erscheinen auf einmal nach 7 Jahren ein Sabbatjahr. Da darf überhaupt nicht gearbeitet werden. Und da ist alles da, wächst so, und Gott schenkt im Jahr vorher einen doppelten Wuchs der Ernte, für alles gesorgt. Und dann nach 7 Sabbatjahren, ist ein 49. Jahr, das 50. Jahr, ein Hall- und Jubeljahr. Inhalt. Jeder Knecht ist am anderen Morgen frei hervor. Und jeder, der Schulden hat, hat keine Schulden mehr. Null. Und jeder, der kein Land besitzt hat, kann wieder mit seiner Sippe dorthin ziehen, wo sein Stamm war und wo seine Väter das und das Stück Land besaßen. Also, was sagt uns da die Schrift? Dann das Ende. Dann das Ende, wenn Gott alles so in allen ist, dass es keine Knecht und keine Verkauften und keine Besitzlosen, und alles ist alles in Herrlichkeit da. Dann das Ende, wunderbares Ende. Bitte. Und was da alles im Einzelnen dann noch geschrieben steht, zu schön. Dann das Ende. Und zwar geht es gerade weiter. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Ja. Erstens, das Reich. Noch. Wenn er weggetan haben wird, Achtung, erstens, alle Herrschaft. Wir haben schon gehört diese Tage, dass für Gott gar keine Wonne zu herrschen. Und für Christus. Wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt, ist Gott der Allgewaltige genannt. Von Gewalt will er auch nichts mehr wissen. Von keiner Herrschaft und von keiner Gewalt. Sind dann alle Freiherren von. Alle Gewalt und Macht. Exousia, wunderbares Wort. Gewaltig. Wissen wir auch, dass Johannes schreiben darf, die ihn aber, denn die weltgekommenen Sohn Gottes, aufnahmen. Wie übersetzt die Eltern, und denen gab er
Gottes Kinder zu sein.
Da steht im Griechischen jetzt Exousia. Denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Und von dieser Vollmacht will Gott auch nichts mehr wissen. Machen wir uns so langsam, aber sicher, auf eine Freiheit in Christo gefasst. Oh. Da wird's hoch, Herr, und zugehen. Da wird's hoch, Herr, und zugehen. Alle Herrschaft, alle Gewalt und jede Macht weggetan. Denn er muss herrschen. Oh, der Arme. Er muss herrschen. Was kommt jetzt für ein Wörtchen? Bis. Und was ist in dem Wörtchen bis für eine Kraft? Bis ein Zeitpunkt gekommen ist, wo Herrschaft weggetan werden wird. Denn er muss herrschen. Bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der Vater seinem Sohn. Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden. Hat die große Sünderin etwas geahnt? Ist, hat sie nicht aufgehört, meine Füße. Unter den Füßen Jesu Christi ist großer Friede. Friede. Lieblich. Wenn wir noch Konkordanz nehmen, wird das Füße vor Gott. Darf ich mir bedeuten? Kann das Haupt zu den Füßen sprechen? Euer bedarf sich nicht. Wie heißt die unterste, letzte, hinterste Stelle der Füße? Wie heißt die? Verse, was heißt das im Hebräischen? Jakob. Ist Gott nur der Gott Abrahams, Vater der Höhe? Nein, er ist auch mit Isaak, dem Sohn der Weisung, der Gott Isaaks, des Lachens. Kann unser Gott lachen? Oh, aber nicht schaden. Wenn die da unten toben und machen, dann lacht er auch. Und steigt im Lachen der Weisung Isaak herunter und wird da unten der Gott Jakobs, der Gott der Verse, das unterste, hinterste, letzte Glied der Menschheit. Stimmt's? Und wie hat er sich da betreten? Da hat er sich von der Schlange, die denn seinen Jakob in diese erniedrigte Stufe der Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde nach außen und innerlich der Heilige Gottes in die Ferse stechen hat.
heißt nur in der tiefen Erniedrigung Jesu Christi. In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde konnte die Schlange ihn tödlich fassen. So weit. Wie er alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan werden wird, ist der Tod. Gibt es einen zweiten Tod? Gibt es einen dritten Tod? Nein. Jetzt stelle ich wieder eine dumme Frage. Schon oft. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach das Gericht. Ah, wir sind noch schnell hängen geblieben, da bei Mose und Elias, die nicht gestorben sind. Die müssen ja beide das nachholen, wann? Als die beiden Zeugen in den ersten 3,5 Jahren. Also ist Gott konsequent. Der Mensch gesetzt, einmal zu sterben. Jetzt ist die Rede da von einem zweiten Tod. Der wird dann noch Feuersee genannt. Jetzt die dumme Frage. Ist der erste oder der zweite Tod der letzte Feind? Hm? Ich denke auch. Der zweite Tod heißt noch wie? Feuersee. Also, der letzte Feind, Feuersee, wird weggetan. Wisst ihr auch noch, was in den Feuersee geworfen wird? Das sollten wir fast aufschlagen. Das siehst du, ich bin viel zu fromm. Viel zu hoch. Ja, da denkt gleich wieder an die Schlachten, ne? als Böses. Das muss man schnell aufschlagen. Ganz am Schluss Offenbarung. Offenbarung 20, Vers 14. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Also ein Zweck des zweiten Todes, des Feuersees, ist, dass der Tod und der Hades auch verbrannt werden. So langsam hört alles auf. Dann wird es ganz wunderbar. Nur die Liebe bleibt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese bleiben. Denn er muss herrschen, wenn alle seine Feinde unter seine Füße gelegt sind. Der letzte Feind, der weggetan werden wird, ist der Tod. Wir haben gesehen, der zweite Tod. Kann schon nur ein zweiter, auch schon der letzte sein. Im Worte Gottes. Wenn es keine anderen gibt, ist der zweite der letzte. Aber da ist der Herr Jesus selber die Antwort dafür. Ausgerechnet in unserem Kapitel machen wir den Sprung zu Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele, Psyche. Der letzte Adam, ein lebendig machender Geist, das ist die Stille. Also wie wird Christus hier bezeichnet als letzter Adam. Lebendig machender Geist. Aber das Geistliche war nicht zuerst, sondern das Seelische oder Natürliche. Danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, vom Staub. Und jetzt der zweite Mensch vom Himmel. Also einmal wird Jesus der Letzte genannt. Und gerade im gleichen Atemzug der Zweite. Kann also ein Zweiter schon der Letzte werden? Unsere Schrift, kann die sich selber beantworten? Alle Probleme lösen, selber. Brauchen wir niemand. Ja? Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt. Wir sind belehrt. Allein vom Wort. Allein vom Herrn. Allein durch den Geist. Und dann sitzt es. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm, dem Sohne, alles unterworfen hat. Wenn ihm, dem Sohne, aber alles unterworfen sein wird, dann wird, darf hier gerade noch ergänzen, dass der ausgenommen ist, der ihm, jetzt wieder das griechische Wort, da, Panta, das All. Jetzt haben wir es gerade. Da Panta, das All unterworfen ist, dann ist selbstverständlich, dass wer ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, Gott der Vater. Das heißt, unter dem Begriff da Panta, gibt es nur eine Ausnahme, eine Person, die nicht dazu gehört, das ist Gott, der Vater und Christus Leben, der Heilige Geist. Also, wenn wir den Epheser, das ist 2, nein, Kolosser 2, dass Gott der Panta versöhnt hat. Darf man dann von einer Allversöhnung reden? Ich darf hier gleich eine Erklärung, eine Antwort geben. Auf die Frage, warum sind viele, viele, unzählige der christusgläubigen Menschen während den 2000 Jahren bis heute Gegner der Aussage, der Aussprüche Gottes, dass das ganze Weltall von Gott versöhnt ist und dass das ganze Weltall in Christus schon garantiert ist, neu gemacht werden wird und die Kraft eines unauflöslichen Lebens versetzt werden wird, warum sind 80-90% oder mehr der Gläubigen gegen diese Lehre. Ich habe da Verständnis. Und suche immer und bitte den Herrn immer noch um eine Antwort auf die, meine entsprechende Frage. Herr, wie konntest du genehmigen, dass in allen Übersetzungen, die es gibt, das griechische Wort Zeitalter, Äon, mit Ewigkeit und ewig übersetzt worden ist. Wie konntest du da genehmigen? Das heißt jetzt, kommen wir auf die Frage zurück, warum lesen die Bibel von ewiger Verdammnis, von ewigem Gericht, von ewigen Zähneknirschen und gequält werden. Ewig, 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 ewig. Ja. Das ist mir, ich war gerade kurz vorher zum Glauben gekommen, zu einer Baumgräberkonferenz eingeladen, Jugendkonferenz, richtige Sache war das. Ich komme auf zwei junge Jünglinge, junge Männer zu, die auch teilnahmen, merke, dass die in heftigen Disput sind. Aber die still, dass ich die Nähe gestellt, dazu zugelauscht, da höre ich, dass einer sagt, Gott wird einmal die ganze Menschheit retten. Und der andere sagt, das ist eine Irrlehre, das ist vom Teufel, so eine Lehre. Wisst ihr, was ich damals gedacht habe? Wie kann überhaupt jemand auf die Idee kommen, es werden einmal alle gerettet, wenn doch klar steht, von ewiger Verdammnis, von ewiger Gericht. Sie sind weitgehend gerechtfertigt. Und jetzt zurück, Herr, wie konntest du das genehmigen, mit solchen irreführenden Übersetzungen zustande kommen zu lassen? Hat jemand von euch eine Antwort oder annähernd eine Antwort?
Eigentlich keine.
Ich vermute, da Paulus es schriftlich gegeben hat, wo die Sünde, Achtung, überströmend geworden ist, da ist die Gnade noch weit überschwänglicher geworden. Nicht über die Maßen, überschwänglich. Sollen wir also sagen, lasst uns auch lossündigen, damit die Gnade noch mehr Gelegenheit haben? Megeneutor, auf keinen Fall. Wer so denken und handeln würde, dessen Gericht wäre dann gerecht. Das also, das ist für mich eine Möglichkeit. Weil Gott wusste, alle Herzen schon erforscht haben, besonders die Herzen seiner Gläubigen auf dem ganzen Erdboden. Wenn denen gleich gesagt würde, also es werden sowieso mal alle gerettet, dann machen die was für eine Konsequenz, ja, dann habe ich ja noch Zeit. Dann kann ich mir noch allerhand leisten, ich sehe da zahlreiches Kopfnicken, also Verständnis dafür haben. Dann hat gefunden, Gott gefunden, dann lasse ich sie lieber noch unter der Zuchtrute des Gesetzes, also so, da gibt es keine Rettung mehr. Also bitte nach dem Gesetz von Sinai ist es unmöglich, dass ein vom Gesetz Verdammter je wieder aus der Verdammnis herauskommt. Also ich lasse sie lieber noch kräftig unter dem Gesetz mit unendlichen Gericht und Verdammnis. Und dann hat er halt denen, die dann jetzt Hans, genau was du gesagt hast, die dann ihn suchen vom ganzen Herzen. Denen zeigt er dann, dass da nie die Rede ist von Unendlichkeit in diesen Zusammenhängen, sondern immer nur große oder weniger lange Zeitspannen. Und wenn er sich nennt der Gott der Zeitalter, dann heißt das jetzt nicht, also Gott ist unendlich, also sind die Zeitalter auch unendlich. So wird dann nämlich manipuliert. Sondern Hebräer 1, Vers 2, aber was gehört? Durch den er auch die Zeitalter gemacht hat und die Elberfelder in ihrer Verlegenheit übersetzen, durch den er auch die Welten gemacht hat. Das weiß jeder Sonntag schon, dass er die Welten gemacht hat. Aber dass er die Zeitalter mit einem Anfang, ein Ende, es gab eine Zeit, da gab es noch keine Zeitalter. Die sind erst geworden vom Grundlegen der Welt an und dann gibt es einen Abschluss der Zeitalter. Das ist dann die Fülle der Zeitalter, von Zeitalter zu Zeitalter geht es. Ah ja, bitte, wenn wir wissen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, da hört ja eine Ewigkeit auf, dann kommt eine nächste und dann noch eine nächste und so weiter. Also wer genau hinsieht, könnte auch da schon allerhand merken. Ich meine, dann noch Worte, Übersetzungen da sind, vor den Zeiten der Ewigkeit. Vor den Zeiten der Zeitalter, vor ewigen Zeiten, zwei Worte, ja, Elberfelder, Leute, vor, überlegt jetzt mal, jetzt ewig ist unendlich, aber einfach Zeiten, doch einmal sind Zeiten auch ewig, oder Ewigkeit nicht mehr, sind nur noch Zeiten, ne? Wir sind ja geschult worden, Ewigkeit und Zeit ist genau so empfindlich, ne? Also, jetzt ist aber auch Zeit daran zu denken. Da in diesem 15. Kapitel noch der würdige Abschluss nach dem Zeugnis der Entrückung da ist. Erste Korinther 15, Zeugnis der Entrückung. Lesen wir anschließend. Ah, ich möchte darauf hinweisen. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und zwar in einem Nu, in einem Augenblick. Also wie viel Jahrmillionen braucht Gott, bis das geschehen ist? Schon geschehen. Da werden mal unsere Entwicklungstheoretiker staunen. In einem Nu, das ist vorerst, wenn man es nicht weiß, auch ein Zeitbegriff, nicht? In einem Augenblick, das ist Zeitbegriff hier, aber in einem Nu heißt im Griechischen, wir wissen es, en atom. Im Atom. Atom haben die Griechen schon eine Ahnung gehabt, haben aber gelehrt, Atom ist das kleinste Ding in der Schöpfung, das unteilbar ist. Das heißt nämlich Atom. Domain heißt schneiden, Atom nicht mehr kleiner werden kann. Und siehe da, was ist los mit dem kleinsten Ding? Gibt es noch etwas Kleineres, noch Feineres und Bewegliches? Ja. En atomo, im Atom. Und heute hat Gott dafür gesorgt, dass wir wissen, was Atom ist. Für ein Wunderwerk. Atomkern gezündet und da, wo nicht kein Raum und nichts ist, nach unserem Begriff, wird offenbar, dass Gott in diesem Nichts ungeheure Kräfte niedergelegt hat, davor. Wenn es gezündet wird, werden diese verborgenen Kräfte lebendig und schrumm. Einen Augenblick fliegt das gen Himmel und der Ordner der Wolke zum Fluch. Tod ist unsäglich. Aber en atomo, in der Kurzschrift, können wir lesen, im Atomzeitalter findet die Entrückung statt. Wenn ein dritter Weltkrieg losbrechen würde, nachdem sie bald verkündigen werden, Friede und Sicherheit, verbindet soweit, plötzliches Verderben, ein Atomkrieg beginnen würde, dann, liebe Geschwister, dann wissen wir, dann könnte Gott da den neuen Menschen da drin zünden. Der würde dann auch in einem Augenblick nicht nur den Himmel, sondern durch alle Himmel, über alle Himmel, ist die Herrlichkeit Gottes fliegen und sich da oben auch als eine Wolke verbreiten, aber zum Segen. Eine Wolke, die dann nach den Gerichtszeiten hier unten Segen und Rettung teilt. Ich rede jetzt Worte Gottes, nicht Schule. Abschließend das Siegeswort. So ist nun das Wort Gottes dann erfüllt, wie geschrieben steht. Ende Vers 54. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist dein Tod? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber das Gesetz, da dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergeblich sein wird. Im Herrn. Überströmend im Werke des Herrn. Also doch ja. Wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Paulus an anderer Stelle. Wachsend und fruchtbringend sollen wir sein in jedem guten Werk. Was kann nur wachsen? Sind wir wieder in 1. Korinther 15. Wie, mit was für einem Leib kommen die Toren? Und so weiter. Du Tor, nicht das Korn, das du sähst, kommt in neuer, schöner Auflage wieder zum Vorschein, sondern das du stärkst. Aufgelöst werden. Aber da drin, in dem Korn, das da gesät wird, begraben wird, ist ein neuer Lebenskeim. Und je mehr das Äußere vom Korn zerfällt, umso mehr gibt es Würzchen nach unten und kein Plätzchen nach oben. Und dann bekommt, da kommt nicht ein schöneres Körnchen wieder raus. Wir wären ja froh, wenn unser Leib da bei der Auferstehung und hier so vollkommen schön so dann, wir können uns gar nicht vorstellen, wie herrlich die Gestalt Adams, also noch männlich weiblich war, was da für eine Herrlichkeit war, als Abbild gleich nicht Gottes. Und wir können uns nicht vorstellen, dass wir alle Toren, was wir uns gesetzt vorgestellt haben bei der Auferstehung, wie wir da aussehen werden. Also, wo ist verschlungen ist der Tod in sie. Wer hat den Tod verschlungen? Hat die Schlange des Mose die Schlangen der Ägypter verschlungen? Der Stab des Mose. Und Mose stellt Gott dar. Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Und konnte Pharao nicht mal daran denken, die zwei zu fahren. Und Aaron ist ein Prophet. Mose, ich habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht, und er ist dein Prophet. Also Mose ist ein Darsteller Gottes, des Vaters. Und der Hirtenstab in der Hand Gottes des Vaters heißt wie? Jesus Christus. Jesus Christus. Das ist wieder der wahre Jakob. War, Herr Jakob hat er als Hirtenamt gut verstanden. Also. Gleich wie Mose die Schlange erhöhte in der Wüste, also den Menschen so. Diesen Stab, Hirtenstab Gottes Jesus Christus, ließ Gott denn auch auf die Erde gleiten. Kam er da in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde? War er am Holz gehängt? War er die Schlange? Nechesh. Nechesh. Ja, eher eine Schlange. Ja, zwei Schlingchen. Also, zur Schlange, zur Sünde der Welt gemacht, verschlang Christus den ganzen Sündenwust und alles Todeswehen, den Satan und alle Teufel hat er verschlungen. Wenn einer etwas verschlungen hat, wo ist dann? In seinen Eingeweiden, und die Eingeweide hat Gott diese verachteten Dinge als Modell für seine Barmherzigkeit ausgehalten. Halleluja! Amen.
Häftlingsgarbe her.